Und Sprache ist deshalb nochmal so wichtig, weil wir ja auch gemerkt haben, dass in den sozialen Medien es gar nicht mehr um Sprache und Kommunikation geht, sondern das inzwischen eine Form von Müllkippe geworden ist, die ja nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind ja keine Maschinen.
Willkommen zur neuen Folge von Borsch und Bananenweizen. Wir sind heute in Dresden im Wirtschaftsministerium und sprechen dort mit Herrn Martin Dudik. Er ist der stellvertretende Ministerpräsident und wenn wir natürlich im Wirtschaftsministerium sind, dann ist er auch sächsischer Wirtschaftsminister. Aber er hat auch die undankbare Aufgabe, würde ich das mal behaupten. Er ist nämlich auch SPD-Ostbeauftragter. Ich hatte es schon gesagt, undankbare Aufgabe. Ich hab mir so die letzten Umfrageergebnisse angeschaut, gerade in Sachsen 9%. Wie soll das besser werden?
Ja, was heißt undankbare Aufgabe? Ich glaube, es ist sogar notwendiger, denn jedes Thema Ostdeutschland mal wieder bundespolitisch zu setzen. Denn in den letzten Jahren spielte Ostdeutschland in der, sagen wir, der politischen Wahrnehmung eine untergeordnete Rolle. Also wenn ich mir die Entscheidungen in Berlin anschaue, sind die nicht immer im Interesse des Ostens gewesen? Oder hat man schlichtweg bei bestimmten Entscheidungen nicht auf die Wirkung geachtet, ob sie im Osten funktionieren oder nicht? Das sind immer unterschiedliche Herausforderungen und umso wichtiger ist, dass man da mal die Stimme erhebt. Zumal ich glaube nach wie vor, es ein riesengroßes Missverständnis gibt zwischen Ost und West, weil man immer nur Strukturen verglichen hat. Immer nur Ost und West. Da hat er geschaut, wie sind die Strukturen hier in Ostdeutschland entwickelt. Schöne Straßen, tolle Städte. Und fand das dann undankbar, wenn dann die Ossis gesagt haben, aber es ist noch nicht genug.
Ja, was fehlt denn?
Der muss erstmal. Genau, es geht nicht um, was fehlt im Sinne von Strukturen. Das ist genau das Problem. Sondern man muss erstmal verstehen, woher die Unterschiede kommen. Es sind nämlich Mentalitätsunterschiede aufgrund der Erfahrung, die die Leute haben. Viele Leute in Ostdeutschland, die jetzt zum Beispiel auch Parteien gewählt haben, die ich nicht mag und die ich problematisch finde, würde ich jetzt ungern gleich als Demokratiefeinde titulieren. Ich erlebe auch viele einfach mal auch enttäuschte Demokratinnen und Demokraten. Das hat ganz viel damit zu tun, dass vielen Ostdeutschen der Respekt vor den eigenen Lebensleistungen abgesprochen wurde. Und das muss man mal wieder deutlich machen. Viele Ostdeutsche haben in den 90er Jahren eigene Nachteile in Kauf genommen. Schlechtere Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen, aber Hauptsache sie hatten Arbeit, Hauptsache sie wussten, irgendwie muss es weitergehen. Und sie empfinden das nicht gerade als Respekt ihrer Lebensleistung, wenn das nicht gewürdigt wird. Zum anderen gibt es auch viele in Ostdeutschland, die haben auch eine Haltung zum Staat, dass der Staat auch alles regeln muss. Und die Demokratie bedeutet dann, wenn meine Wünsche erfüllt sind, dann ist es gut, dann ist es Demokratie, so wie Pizzadienst, ich bestelle, ihr liefert. Das sind natürlich Einstellungsmuster, die machen es dann problematisch in der Demokratie, die von Pluralismus, Vielfalt und Kompromiss lebt. Nur das muss man mal verstehen, woher diese Unterschiede kommen, damit wir nicht immer nur Strukturen vergleichen, da werden wir uns gegenseitig immer nur überfordern. Und deshalb will ich ja die Stimme des Ostens in Berlin sein, um mal zu sagen, darum geht es, den Respekt vor den Lebensleistungen auf der einen Seite hinzubekommen und zum anderen gibt es eine ganze Generation in Ostdeutschland, die haben auch mit der ganzen Nachwendezeit nichts zu tun. Die wollen wissen, was machen wir denn jetzt mit diesem Landstrich? Ja, kann ich hier gut leben? Kann ich hier meine Karriere machen? Kann ich hier meine Familie ernähren? Wie kann man jetzt den Osten mit seinen Unterschieden, mit seinen Möglichkeiten so weiterentwickeln, dass es eine gute Heimat für junge Leute genauso ist, weil das ist doch die eigentliche Aufgabe, hohe Lebensqualität, egal in welchem Landstrich ich wohne. Und deshalb bin ich Ostbeauftragter geworden, wobei die Gefahr ist immer groß mit den Beauftragten, so unter dem Motto, na da hat man ihn, auf den kann man es dann schieben, ja. Ist man seiner Verantwortung los. So einfach werde ich es den Leuten in Berlin nicht machen.
In einer der ersten Podcasts habe ich mit Julia Gabler gesprochen. Sie ist Soziologin aus Görlitz und sie hat ein bisschen den Vorwurf gemacht, dass in Sachsen aus Leipzig und aus Dresden entschieden wird, was im Görlitz, im Landkreis Görlitz in dem konkreten Fall auf dem Land entschieden wird. Was würden Sie der Frau entgegnen?
Naja, also zum einen ist nun mal die Landeshauptstadt Dresden, wo politische Entscheidungen mit getroffen werden. Auf der anderen Seite haben wir ganz bewusst viele Entscheidungen kommunalisiert. Der ÖPNV in Sachsen ist in kommunaler Verantwortung. Weil es ist richtig so, dass die in Görlitz selber entscheiden, welche Busse wohin fahren und die Dresden das entscheidet. Wir haben das Kulturraumgesetz geschaffen, ein sehr innovatives Gesetz, wo wir genau die Kultur in den ländlichen Bereichen stärken und eben nicht nur die Hochkultur in Dresden und Leipzig. Wir haben gerade jetzt mit den Haushalten, die wir in Sachsen verabschiedet haben, viel mehr Spielräume den Kommunen gegeben, damit tatsächlich auch vor Ort entschieden werden kann. Trotzdem bleibt natürlich auch ein Teil der Kritik berechtigt stehen, dass man in den letzten Jahren, gerade unter CDU und FDP-Regierung, den Staat ziemlich gekürzt hat. Und da ist es sogar fast egal, ob ich in Görlitz, Zittau, Leipzig, Bonna oder Annaberg-Buchholz wohne. Wenn zu wenig Lehrerinnen und Lehrer da sind und wenn zu wenig Polizisten da sind, dann geht das Vertrauen in den Staat verloren. Nur vermutlich fällt das in den ländlichen Bereichen viel mehr auf, weil wenn ich mich um eine Stelle als Lehrerin und Lehrer bewerbe, dann ist natürlich attraktiver in Dresden oder Chemnitz oder in Leipzig das zu tun, als in irgendwelchen kleineren Orten in der Oberlausitz oder im Erzgebirge. Und deshalb ist dieser Staatsabbau, der uns eben wirklich komplett auf die Füße gefallen ist, natürlich vor Ort, gerade außerhalb der großen Ballungszentren, auch einfach sichtbar.
Und aber da, ja. Wie motivieren Sie? Sie haben ja zum Beispiel die Lehrer angesprochen. Wie motivieren Sie denn eine junge Lehrerin oder einen jungen Lehrer, denn tatsächlich nach Görlitz oder nach Annaberg-Buchholz zu gehen?
Ja, zum einen ist es schon ein toller Beruf, wo es erstmal darum geht. Naja, das ist ja nicht so leicht.
Stimmt, Sie sagen das aus eigener Erfahrung.
Ich habe die Diskussion am Küchentisch zuhauf. Wir sind nun mal eine sehr pädagogisch aufgestellte Familie. Selber bin ich ja nun Erziehungswissenschaftler. Meine Tochter ist Lehrerin. Meine Frau hat lange Zeit im Kindergarten gearbeitet. Also von daher kenne ich die Debatte hoch und runter. Ich sage nie ohne Grund, dass es erstmal auch um die Frage geht, welchen Berufsethos dahinter liegt, weil wir brauchen eine Wertschätzung für diese pädagogischen Berufe, wir brauchen eine Wertschätzung für Sozialarbeit, wir brauchen eine Wertschätzung gerade für den wertvollen Lehrerberuf. Das ist sozusagen die Nummer eins, denn das war in Sachsen nicht immer mit Wertschätzung geprägt. Also das hatte auch etwas mit der Bezahlung zu tun, mit der Art und Weise, wie wir mit Lehrerinnen und Lehrern umgegangen sind. Aber da haben wir jetzt umgesteuert und zwar ziemlich deutlich. Wir haben Anreize geschaffen, Stipendienprogramme. Das betrifft aber nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, weil wir das gleiche Thema haben wir ja mit den Ärzten im ländlichen Bereich auch, wo man gesagt hat, Leute, guckt mal, dass ihr vielleicht in den ländlichen Bereich gehen und dafür geben wir euch ein Stipendium oder dafür geben wir euch einen Zuschlag zusätzlich. So haben wir das auch bei den Lehrerinnen und Lehrern gemacht, dass wir ihnen einfach einen Zuschlag gegeben haben. Und jetzt, heftig umstritten in Sachsen, kommt ja die Verbeamtung für die jungen Lehrerinnen und Lehrer, wo natürlich dann auch der Staat besser steuern kann und eben nicht nur die Magnetwirkung von Dresden und Leipzig funktioniert, sondern wo man auch sagt, du willst verbeamtet werden, dann hast du auch den Dienst am Staat zu tun und für den Staat und dann gehst du auch in einen Ort, wo es wichtig ist, dass du dorthin gehst.
Sie haben in der Berliner Zeitung mit Ihrer Parteikollegin Manuela Schwesig im April ist das entschieden, so ein größerer Artikel, Aufbruch Ostdeutschland, kurz vor Ihrer Wahl zum Ostbeauftragten. Da haben Sie auch geschrieben, dass Sie gerne eine andere Sprache wählen würden, Ansprache wählen würden an die Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich jetzt an andere Ansprache denke und wir sind hier in Dresden, da denke ich auch an Pegida und irgendwie verknüpfe ich das miteinander. Gibt man den Leuten denn nicht ein bisschen recht, also oder beziehungsweise nach, wenn man eine andere Sprache wählt?
Sprache ist das eine, also die Art und Weise, wie wir reden. Sprache ist aber auch etwas anderes, nämlich dass wir reden. Und ich glaube, dass ja aktuell halte ich es für die eigentliche Aufgabe in der politischen Auseinandersetzung Vertrauensarbeit zu machen und nicht nur Verkündigungsveranstaltungen. Die Veranstaltungsformate, wo oben auf der Bühne der Politiker, die Politikerin steht und verkündet, was richtig und was falsch ist und unten sitzt das Volk, da sieht man doch schon die Distanz. Und das funktioniert auch nicht mehr. Ich bin seit Jahren mit meinem Küchentisch unterwegs. Den hatte ich eigentlich 2014 zur Landtagswahl rausgeholt, so unter dem Motto, die besten Gespräche finden am Küchentisch statt. Und dann kam 2015 mit der Flüchtlingsbewegung und den Auseinandersetzungen darum, gab es ja heftigste Auseinandersetzungen in Dresden mit Pegida und anderen Bewegungen, die überall im Land nach diesem Vorbild aufgetaucht sind. Und da haben wir festgestellt, dieser Küchentisch ist wichtiger denn je. Und ich will mir auch nicht den Vorwurf machen lassen, dass ich nur in Wahlkampfzeiten unterwegs bin. Ich bin jetzt seit 3 Jahren mit diesem Küchentisch unterwegs und rede mit den Leuten dementsprechend auf Augenhöhe, weil am Küchentisch ist die Distanz nicht da. Da sitzt man nebeneinander, muss sich anschauen, muss zuhören, muss reden.
Kommen die Leute tatsächlich auch?
Diese Veranstaltung funktioniert, selbst in den kleinsten Orten. Ich war jetzt in Stolpen, hat 5000 Einwohner, saßen 50 Leute da. In Hainichen, 8000 Einwohner, waren 150 Leute da. Also zwischen 50 und 150 Leute kommen und reden. Der Küchentisch ist inzwischen eine Marke in Sachsen geworden für eine andere Bürgernähe, für eine andere Art von Diskussion. Diese Sprache meine ich, nicht das Verkünden, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe reden und zuhören. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Geht nie darum, den Leuten nach dem Mund zu reden. Das hat nämlich was mit der eigenen Haltung zu tun. Die vertragen auch mal, wenn man denen sagt, dass man das Quatsch findet, was dort gesagt wird. Den kann man auch mal sagen, was die eigene Meinung ist. Aber da kommt es auch wieder auf die Art und Weise drauf an. Und Sprache ist deshalb nochmal so wichtig, weil wir ja auch gemerkt haben, dass in den sozialen Medien es gar nicht mehr um Sprache und Kommunikation geht, sondern das inzwischen eine Form von Müllkippe geworden ist, die ja nicht spurlos vorbeigeht. Wir sind ja keine Maschinen, die Menschen, die in der Politik tätig sind.
Was macht das mit Ihnen, wenn Sie da...
Naja, das natürlich verletzt es. Natürlich die Verachtung und der Hass, der dort zu spüren ist, weil man glaubt, das Gegenüber nicht ins Auge blicken zu müssen, weil es ist ja nur der Bildschirm, da werden auf einmal Leute mutig und wissen gar nicht, was sie anrichten. Aber wenn diese Formen von Anstand, diese Formen von einfach auch respektvoll miteinander umzugehen, das hat ja nichts damit zu tun, anderer Meinung zu sein. Aber wenn diese Grundformen der Kommunikation, der Sprache, des Miteinanders verloren gehen, naja, dann nützt ihnen auch die sanfteste Sprache nicht, weil wir dann sprachlos oder sprachunfähig sind.
Nun ist es so, dass die AfD sehr geschickt versteht, diese Sprache im Netz für sich auch in Wahlergebnisse umzumünzen. Sachsen könnte es, nächstes Jahr ist dort Landtagswahl, passieren, dass die AfD wie zur Bundestagswahl die stärkste Partei ist.
Nein.
Glauben Sie nicht?
Nein, lassen Sie uns dann immer die AfD stark reden. Die ganze Zeit gibt es in Deutschland nur ein einziges Thema. Das ist das größte Konjunkturprogramm für eine Partei, die nicht eine einzige Idee hat, wie man dieses Land voranbringt. Aber wir spielen alle ihr Spiel mit. Es gibt keine Talksendung, es gibt keine Veranstaltung, wo es nicht um das Thema Flüchtlinge, innere Sicherheit geht oder wie hältst du es mit der AfD? Selbst wenn man sich negativ zu ihnen äußert, das ist ein Konjunkturprogramm. Wie wäre es immer, wenn wir uns über die Themen unterhalten, die tatsächlich spielentscheidend sind? Ist es denn wirklich entscheidend, ob wir in Sachsen Grenzzäune wieder ziehen an der tschechisch- und polnisch-sächsischen Grenze, um die sächsischen Probleme zu lösen? Wollen wir das den Leuten hier in Sachsen einreden, wie es Horst Seehofer, AfD und Teile der CDU wollen? Oder haben wir das Problem, dass wir unsere Schule vielleicht mal modernisieren sollten? Ich finde es ungerecht, dass man in der 4. Klasse entscheidet, ob jemand aufs Gymnasium oder auf die Oberschule in Sachsen gehen darf. Hier werden sozusagen vorher festgelegt, wer eine Chance hat und wer nicht. Finde ich total ungerecht. Ich finde es total bescheuert, dass wir zu wenig für Pflege tun in Sachsen. Und wir sind alle davon betroffen. Irgendwann mal, egal ob ambulant oder stationär. Und wir werden alle mal davon abhängig sein, dass wir gut qualifizierte, motivierte Menschen haben, die uns pflegen. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur. Wir reden die ganze Zeit von Innovation und von Industrie 4.0 und Digitalisierung und hängen weltweit als Deutschland hinterher und Sachsen leider auch. Wie schaffen wir es, dass diese Veränderung der Industrie und durch die Digitalisierung eine Arbeitswelt so verändert, dass die Leute auch in Zukunft gute Arbeit haben und auch bitte gut bezahlt werden und so weiter? Das sind die Themen, die mich interessieren. Das sind die Themen, die was mit Lebenswirklichkeit zu tun haben. Ich vermute sogar, wenn man mit den Leuten diskutiert, ist es denen auch wichtiger, ob der Bus aus dem Ort in den Nachbarort fährt, in die Kreisstadt fährt, ob man zur Schule, zum Arzt, ins Theater und abends bitte auch wieder zurückkommt, als dass man die ganze Zeit ihnen suggeriert, dir geht's nur gut, wenn wir die Grenzen schließen. Hallo, können wir mal langsam wieder die Themen bespielen, die wichtig sind, um das Land voranzubringen und nicht das Konjunkturprogramm der AfD weiter vorantreiben?
Ich bin völlig bei Ihnen. Das Problem, oder was ich vielfach sehe, ist, dass Gefühle oder ja, diffuse Gerüchte dominieren und Fakten bei vielen einfach nicht mehr ankommen.
Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass wir in der Politik, in der Regierung, sag mal, in unseren politischen Auseinandersetzungen immer ganz rational sind. Rationale Antworten geben, Lösungen haben. Aber wir kämpfen gerade gegen Gefühle. Wir kämpfen gerade gegen Emotionen. Und Angst ist das stärkste Gefühl, was Menschen haben. Angst ist leider sogar stärker als Liebe. Und da kommen sie manchmal mit rationalen Argumenten nicht an. Aber umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass wir nicht diesen Angstwahlkampf mitmachen. Das ist das größte Konjunkturprogramm von denjenigen, die eben mit dieser Angst Geschäfte machen. Das ist ihr einziger Antrieb, das ist ihr einziger Punkt. Und deshalb ist es ja gar nicht so einfach. Einfach nur zu sagen, okay, jetzt reden wir alle, überzeugen alle. Nein, das meine ich mit Vertrauensarbeit. Es geht nicht um das Überzeugen im Sinne von, das Programm ist das Beste, sondern reden, diskutieren, nahe dran sein. Ich persönlich versuche das, und man muss auch authentisch sein, man muss auch mit eigenem Beispiel gut vorangehen. Ich bin ja nicht nur Wirtschaftsminister, ja? Ich bin Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister. Und mir ist gerade der Bereich Arbeit unheimlich wichtig. Ich steige jetzt regelmäßig einen kompletten Tag in die Arbeitswelt ein. Einen kompletten Tag, 8 Stunden.
So praktikumsmäßig?
Naja, schon ein bisschen intensiver, weil ich schon sage, ich möchte keine Sonderbehandlung. Ich will auch nicht, dass die Kollegen vorher wissen, dass der Minister kommt, weil dann verhalten die sich anders gegenüber mir. Es soll nur ein kleiner Kreis wissen. Da kommt auch keine Presse dazu. Wirklich 8 Stunden komplett in die Arbeitswelt eintauchen. Ich habe im Flughafen in Leipzig als Lader gearbeitet, habe das Gepäck ein- und ausgeladen und habe es am Abend am Rücken gemerkt, weil die Höhe in dem Flugzeug ist nicht gerade rückenschonend. Ich habe gearbeitet bei Volkswagen in Zwickau-Mosel und habe eine Schicht mitgearbeitet. Und ich hatte einen, das war für mich der intensivste Arbeitseinsatz, einen Einsatz im Pflegeheim, wo ich wirklich einen Tag auf einer Pflegestation im AWO im Pflegeheim hier in Dresden gearbeitet habe. Ich habe ein ganzes Wochenende gekellnert, ich habe im Handwerksbereich gearbeitet und so weiter. Das erzähle ich deshalb, weil das macht mir es einfacher, über das Thema Arbeitswelt zu reden, weil mir muss man dann nichts vormachen. Ich kann zumindest aus meinem eigenen Erleben und aus den Gesprächen mit den Kollegen viel mehr über das Thema Arbeit reden, als jemand, der das nur theoretisch tut. Ich gehe zum Beispiel auch gerne zu Betriebsversammlungen, weil so die Kolleginnen und Kollegen sind bei Betriebsversammlungen, die wollen ihre Geschäftsleitung und dem Vorstand schon sagen, was sie davon halten. Da kriegen sie viel mehr mit als bei einem Unternehmensbesuch. Denn bei einem Unternehmensbesuch wird dem Wirtschaftsminister nur das Unternehmen so gezeigt, wie das Unternehmen es will. Bei meinen Arbeitseinsätzen oder bei einem Besuch von Betriebsversammlungen kann man mir nichts vormachen. Das sind alle so Formen, wo ich glaube, da kommt man viel näher an die Lebenswirklichkeit von Leuten ran und hat eine andere Glaubwürdigkeit, auch über diese Themen zu reden, als diejenigen, die nur oberflächlich dahin schwafeln.
Die Mitarbeiter, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, was sagen die Ihnen so? Was bedrückt die am meisten?
Naja, das geht querbeet. Also natürlich sind die Diskussionen, die wir tagtäglich auch in den Medien nachvollziehen, auch Themen der Kollegen. Natürlich geht es auch um die Themen wie Arbeitslosigkeit, Angst vor Arbeitslosigkeit nach wie vor, weil sie nie wissen, ob die Digitalisierung ihren Arbeitsplatz erhält oder ob die zum Beispiel die Veränderungen der Automobilindustrie auch Arbeitsplätze bei Volkswagen in Frage stellt. Natürlich diskutieren die mit mir aber auch über die Bundesregierung, über die Große Koalition und diskutieren darüber, was man mit den Flüchtlingen macht. Also natürlich, die sind alle Teil dieser Bevölkerung. Und sie sind alle Teil auch von Diskussionen. Und das Schöne ist, und das mag ich ja so an diesen Arbeitseinsätzen, wenn die mich nie als Minister, sondern als Kollegen sehen, dann haben die auch keine Scheu, Dinge zu erzählen, wie sie das empfinden, wie ihre Kollegen das empfinden, wie ihre Freundeskreise das empfinden. Und was wir ja schon mitbekommen haben in den letzten Jahren, wie bewerten wir eigentlich das, was in diesem Land passiert? Da geht der Riss durch ganze Familien, da geht der Riss durch Kollegen, Kolleginnen, durch Freundeskreise. Und das ist eine neue Form von gesellschaftlicher Spaltung. Also neben diesem auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, zwischen denen, die Chancen haben und keine Chancen noch haben, ist diese Art von gesellschaftlicher Spaltung auch noch mal dazugekommen. Und die halte ich auch für gefährlich.
Aber wie überwindet man die? Also ich erlebe so ein bisschen selbst in meiner eigenen Familie. Also meine Eltern, die hatten immer einen Job nach der Wende. Ich würde das alles andere als Wendeverlierer sehen, eher das Gegenteil. Aber so seit 5 Jahren gibt es ja so ein diffuses Misstrauen gegenüber den Eliten, in Anführungsstrichen. Und ich weiß nicht, wo es herkommt.
Ja, aber das meine ich mit dieser, das ist eben auch so eine neue gesellschaftliche Spaltung, wo wir aufpassen müssen, dass die sich nicht zementiert. Und die Frage, was tun, also ich kann jetzt nur meine Beispiele bringen, ob Küchentisch oder meine Arbeitseinsätze. Ich sage aber auch, jeder hat einen Küchentisch im übertragenen Sinne. Also jeder kann diskutieren, kann zuhören, kann reden. Es geht ja gar nicht darum, ob meine Methode, meine Vorschläge, die einzig waren, sind garantiert nicht. Ja? Aber ich frage mich immer, ob allen bewusst ist, was auf dem Spiel steht. Uns geht's richtig gut in diesem Land, finde ich.
Definitiv.
Und damit will ich nicht die einzelnen Schicksale, denen es nicht gut geht, bagatellisieren. Darum geht es mir nicht. Sondern allgemein, objektiv gesehen, die Zahlen sprechen ja für sich. Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenzahlen und Ähnliches. Diesem Land geht es gut, aber die Stimmung ist schlecht. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen was aufarbeiten, dass auch die Leute ernst genommen werden. Meine Kollegin Petra Köpping zum Beispiel hat vor ein paar Jahren die Diskussion angefangen, was eigentlich mit den Leuten nach 1990 passiert ist. Diese Zeit haben wir ja nie aufgearbeitet. Wir haben den Nationalsozialismus aufgearbeitet, wir haben uns mit der DDR auseinandergesetzt, aber es gibt keine Aufarbeitung der 90er Jahre. Und dort sind Biografien wirklich kaputt gegangen. Und das ist etwas, was man eben, siehe Ostbeauftragter, durchaus nochmal auch den westdeutschen Menschen sagen muss. Die Ostdeutschen haben Veränderungen mitmachen müssen, die hat kein Westdeutscher machen müssen. Derartige Brüche und das wurde lange Zeit einfach hingenommen. Ist halt so. Der eine hatte Glück, der andere hatte kein Glück. Und mein Eindruck ist auch gewesen, dass viele trotzdem sich ihre kleine heile Welt geschaffen haben. Die haben mit trotz Verzicht geschaut, dass es ihnen gut geht. Und als 2015 die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, hatten wir ganz häufig gehört, auf einmal ist Geld für die da. Und da ist etwas an Ungerechtigkeiten aufgebrochen, weil die das an ihrer eigenen Biografie gemessen haben. Da konnten wir immer, egal, wir konnten immer argumentieren, euch ist nichts weggenommen worden. Wir können uns das leisten und wir haben auch in Sachsen sehr darauf geachtet, dass wir keine Sonderprogramme für Geflüchtete machen, sondern immer unsere Programme für alle ausgeweitet haben. Integrationsmaßnahmen im zum Beispiel im Arbeitsmarkt haben wir immer für alle ausgeweitet, inklusive Flüchtlinge und so weiter und so fort. Aber dieses Ungerechtigkeitsgefühl ist bei den Leuten da gewesen und das hat etwas mit ihrer eigenen Biografie zu tun. Und ich glaube, dass deshalb auch für Ostdeutschland ein Schlüssel ist, diese Zeit aufzuarbeiten. Mal diese, zum Beispiel die Sachen, die mit der Treuhand passiert sind, aufzuarbeiten, weil ich glaube, dass Leute mit ihrer Biografie ernst genommen werden wollen. Das meine ich dann auch. Das ist dann auch Respekt gegenüber Lebensleistungen, die dann akzeptiert, der hat seine Geschichte und weil er seine Geschichte hat, hat er vielleicht die und die Anforderungen oder die und die Ansichten, was Politik, was Staat, was Demokratie leisten kann und leisten sollte. Und wenn das als Gewinn und nicht als Jammerei abgetan wird, dann sind wir einen Schritt weiter.